Leben kann man nicht sofort die Flügel einziehen und irgendwo anders hingehen, wenn man irgendwo nicht klarkommt. Ein Kind geht ohne Wertung einfach mit so viel Freude und ohne Angst und Sorge in das Leben. Man ist mit dabei und sieht eben auch viele Dinge, die man sonst übersehen würde. Und das ist also eine ganz große Freude, dass man innehält und eben auch sieht, wie wichtig ist das Leben. Ich wollte unbedingt einen Partner finden, mit dem ich all das, was ich auch beruflich mache, teilen kann.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Kreativ- und Konzeptdesignerin der Luxusbranche Christiane Peters in ihrem Zuhause, dem Hotel für Jahreszeiten in Hamburg, wo ihr Mann Ingo Peters seit 27 Jahren der Hoteldirektor ist. Hallo, liebe Christiane.
Hallo, liebe Tanja, schön, dass du da bist.
Du bist 1975 in Colombo auf Sri Lanka geboren, Sternzeichen Krebs. Dein Vater arbeitete damals als Wirtschaftsberater der Regierung und somit hast du dort mit deinen Eltern die ersten zwei Lebensjahre verbracht. 1977 seid ihr dann nach Köln gezogen und später nach Bergisch Gladbach, wo du sehr behütet mit zwei jüngeren Geschwistern aufgewachsen bist. Deine Mutter war eine begnadete Gastgeberin und Köchin. Bei euch daheim wurde viel gefeiert und gelacht. Dein schönes Leben veränderte sich jedoch, als du in die 5. Klasse ins Gymnasium kamst und dich die dortige Lehrerin überhaupt nicht mochte, dich links liegen ließ, täglich provozierte und unerbittlich mobbte. Deine Eltern haben dann irgendwie nicht lange gefackelt und haben sich gedacht, das schauen wir uns jetzt nicht weiter an. Wir tun jetzt unsere Tochter umschulen, also zur 6. Klasse. Würdest du sagen, es war für deine Entwicklung wäre für deine Entwicklung vielleicht besser gewesen, wenn deine Eltern dich da so nicht gleich gerettet hätten, wenn sie gesagt hätten, nee, da musst du dich jetzt mal behaupten lernen, da musst du dich jetzt mal durchbeißen?
Es ist so gewesen, dass wirklich wir auch einige Monate gewartet haben. Und was ich damals sehr bewundert habe, dass meine Eltern mir selbst den Zeitpunkt gegeben haben und gesagt haben, im Leben kann man nicht sofort die Flügel einziehen und irgendwo anders hingehen, wenn man irgendwo nicht klarkommt, sondern dass sie gesagt haben, lass uns zusammensetzen, lass uns die Situation bewerten. Und wenn wir das Gefühl haben, nach ein paar Wochen oder vielleicht sogar noch nach etwas längerem, entscheidest du einfach, was gut für dich ist. Und das war eigentlich genau der richtige Schritt, den ich mir immer zu Herzen genommen habe, dass man seinem eigenen Herzen wirklich folgen muss. Und wenn man das Gefühl hat, nicht nur durchhalten zu müssen oder man gehört an den Ort vielleicht nicht hin, war es für mich damals genau die richtige Entscheidung, dann die Schule zu wechseln. Und das hat sich dann auch gezeigt, bis zur 10. Klasse war ich eine sehr gute Schülerin. Ich musste immer lernen für die Schule, aber Schule hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war da dann Schülersprecherin. Ich hatte sehr nette und engagierte Lehrer. Und von daher kann ich wirklich so beurteilen, heute auch sehr gut, lohnt es sich, sich durchzubeißen oder durchzuhalten und nicht aufzugeben? Oder ist es etwas, wo man ganz im Gegenteil die Energie bündelt und in die richtigen Dinge investiert?
Von der 10. Klasse an bis zum Abitur schickten dich dann deine Eltern auf das renommierte Marienburg-Gymnasium in Neuss, eine anerkannte Mädchenschule für sogenannte höhere Töchter. Dort wohntest du von Montag bis Freitag im Schwesternwohnheim des Klosters und kamst nur am Wochenende nach Hause. Das hört sich ja erstmal so ein bisschen streng und freudlos an. Wie hast du denn diese Jahre dort empfunden?
Ja, das waren eigentlich wirklich die besten Schuljahre meines Lebens. Und ich muss sagen, dass die Schulzeit mich sehr geprägt hat und ich heute so dankbar darauf auch zurückblicke. wenn ich daran denke, wie die Schuldirektorin sich für jeden der einzelnen Schülerinnen eingesetzt hat. Und was mir so imponiert hat, es wurde wirklich die Person und die Persönlichkeit gefördert. Es wurde also nicht nur entschieden und vorgesehen, dass man das und das studiert oder eine Rolle zu erfüllen hat, sondern das Besondere war, dass man schaute, wo liegen die Qualifikationen. Und für diese doch sehr konservative Schulausrichtung war man schon sehr weit vorne, dass man eben sagte, es kommt nicht darauf an, nur einen gewissen Beruf zu haben, sondern im Leben wirklich durch Freude und Motivation erfolgreich zu sein und dem zu folgen, was man wirklich gut kann. Und einen darin zu fördern, da lag der Schwerpunkt der Schule, natürlich neben hohen Erwartungen, und man hat Kafka gelesen und was nicht alles vor und zurück, und es wurde jedes Komma korrigiert und es wurde viel an einem gearbeitet, aber es war eine ganz, ganz tolle Zeit, aus der auch wunderbare Freundschaften gewachsen sind, wo wir heute auch noch guten Kontakt haben.
Während dieser letzten Schuljahre hattest du zwei Lieben, die beide bereits in der Gastronomie als Restaurantleiter und als Küchenchef berufstätig waren. Du hast als einzige deiner Schule nach dem Abitur nicht studiert, sondern eine Ausbildung zur Hotelfachfrau machen wollen. Hat dich das harte Berufsleben deiner Freunde so gar nicht abgeschreckt?
Nein, es hat mich überhaupt nicht abgeschreckt. Also, wie du ja schon so erzählt hast, war bei uns zu Hause die Türen immer offen. Es gab viele Feste, es gab Festlichkeiten. Das heißt, selbst Gäste einzuladen und zu verwöhnen, das war mir in keiner Weise fremd. Und ganz im Gegenteil, es war für mich eine ganz große Motivation und Begeisterung, eben diesem Berufswunsch zu folgen. Weil ich bin mit relativ jung, mit 14 Jahren, hatte damals mein Vater geplant, im Schlosshotel Lehrbach in Bergisch Gladbach seinen 50. Geburtstag zu feiern. Und kurz vor der Eröffnung fand man dort noch bauliche Mängel und Schwierigkeiten, die das Hotel nicht zu dem Zeitpunkt eröffnen ließen. Und somit kamen wir aber in persönlichen Kontakt mit dem damaligen Direktor. Und so bin ich schon mit 14,5 eigentlich während der gesamten Schulzeit an den Wochenenden im Hotel gewesen und habe als Zimmermädchen gearbeitet oder im Service bei so vielen Hochzeiten und hatte eben die Gelegenheit, den Beruf wirklich von der Pike aufzulernen, aber auch dieses Gemeinschaftsgefühl und in einem Team zu arbeiten, die sich zur Prämisse und zur Passion gemacht haben, anderen Menschen eine schöne Zeit zu schenken. Und das war einfach das, was mich an dem Beruf auch so begeistert hat, mit vielen internationalen Kollegen zu arbeiten, dass man weiß, man kann um die ganze Welt reisen. Ein Hotel wird's immer geben und dort findet man auch immer einen Job. Das hat mich damals alles sehr motiviert.
Und der Direktor deiner Schule in Neuss nahm ja deinen Traum auch ernst und gab dir dann noch so einen kleinen Ratschlag mit, dass es eben nur ein einziges Hotel in Deutschland gäbe, wo du doch deine Ausbildung machen solltest, nämlich dieses Hotel hier, wo wir jetzt sind, das Hotel für Jahreszeiten in Hamburg und wo du ja auch seit 14 Jahren lebst. Und du hast gar nicht lange gezögert und dich gleich beworben. Kannst du dich noch an diesen Tag deines Vorstellungsgespräches hier erinnern? Du warst ja gerade mal 20 Jahre alt.
Ja, also ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie eben Frau Dr. Schmitz-Keil, jeder hatte ein persönliches Gespräch bei unserer Schuldirektorin, die dann eben sagte, also die Zukunft muss sehr gut besprochen sein und es ist essentiell, wo man entweder studiert. Und ich war, wie du sagtest, die einzige Schülerin, die eigentlich kein Studium im ersten Schritt angestrebt hat. Und ich werde das nie vergessen, dass es mir eigentlich unglaublich erschien, dass man sich fast 3 Jahre vorher bewerben muss, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Aber so war dem eben auch. Und ich werde das nie vergessen. Wir sind mit der gesamten Familie, also meinen beiden Geschwistern, meiner Mutter, meinem Vater, im Auto nach Hamburg gefahren. Es war also ein ganz besonderes Wochenende. Ich hatte an dem Freitag Mittag hatte ich bei dem damaligen Personalleiter ein Gespräch. Und man stellte sich wirklich dort vor mit einem blauen Rock. Man hatte geflochtene Haare hinten. Man nannte das damals so einen Mozartzopf mit einer Samtschleife, einer hellblauen Bluse, also so wie man auch aus der Schule kam. Und es war eine Erwartungshaltung an diese Bewerber für die Ausbildung, dass man wirklich ernst zu nehmen auch Interesse hatte, in dem Beruf auch zu arbeiten. Und man musste sich also von der Etikette her vorstellen, weil der Betrieb damals so erklärte, wir können Ihnen beibringen, wie man den Tisch steckt und wir können Ihnen beibringen, wie wir die Betten machen und wie wir unsere Gäste empfangen. Aber wie Sie persönlich auftreten und wie Sie mit den Eindruck und die Gastlichkeit prägen, das ist etwas, was Sie schon mitbringen müssen. Und das fand ich damals sehr besonders, weil es noch eigentlich die Schullaufbahn, die konservativer hätte sein müssen, auf dem Gymnasium gar nicht so war, wie es dann später hier in der Ausbildung zum Teil war.
Jetzt hast du ja 96 bis 98 deine Hotelfachfrau-Ausbildung hier absolviert und bist dann zusammen mit deinem Freund für 2 Jahre nach New York gezogen. Er arbeitete dort für das 5-Sterne-Hotel Four Seasons und du konntest im nahegelegenen Luxushotel Pierre einen Front Office Qualification machen, also so hieß das, glaube ich. 2000 seid ihr dann zurück nach Deutschland gegangen und habt in Berlin für das Hotel Four Seasons am Gendarmenmarkt angefangen, du im Personalwesen. Und schnell wurde es deine große Leidenschaft, die einzelnen Abteilungen zu optimieren und die jeweiligen Mitarbeiter entsprechend zu trainieren. Mhm. Für 4 Monate schickte man dich dann auch nach London, damit du so ein bisschen den letzten Schliff bekamst in so einer Top-Trainer-Ausbildung. Und von da an kam eigentlich niemand mehr so wirklich an deinem großen Talent für Optimierung vorbei. Sind deiner Meinung nach letztendlich es immer die Mitarbeiter eines, besonders eines 5-Sterne-Hotels, die eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg sind? Ich frage deshalb, weil ja besonders in den 90er Jahren die Optik eines Hotels so ein bisschen mehr im Fokus stand. Mhm. Also man gar nicht mehr so sehr über die wahrhaftige Dienstleistung sprach, sondern eigentlich so nach dem Motto Hauptsache cool und modern. Ich selber habe das oft so empfunden, dass das gar nicht stimmte dann irgendwann mehr mit der Dienstleistung. Also es waren dann ganz schlechte Leute, die da gearbeitet haben in vielen Hotels, gerade in Miami, in so schicken von so Delano Hotel und wie das hieß. Aber es war zwar alles wunderschön cool, aber es fehlte eben so diese tollen Mitarbeiter. Also wie siehst du das? Was ist das Geheimnis des Erfolgs?
Ja, das ist wirklich, das sind die Mitarbeiter des Hotels und nicht nur des Luxushotels, sondern ich glaube der gesamten Dienstleistungsbranche aller Ebenen. Und man muss sehen, das war eine Zeit wirklich auch des Wandels. Ne? Man wollte nicht deutsch sein, man wollte unbedingt international sein. Also das heißt, man guckte sich rein vom Stil und der Ausrichtung eines Hotels schaute man natürlich nach Amerika, man schaute nach New York, man schaute nach Miami, man wollte aber auch den Hauch von Paris mitnehmen und London. Also das heißt, der internationale Rahmen im Eindruck der Einrichtung wurde eben auch auf die Mitarbeiter übernommen. Und das, was man aber damals erst anfänglich begriff, war, dass man mindestens so viel Zeit auch in den Mitarbeiter investieren darf und der es auch verdient hat, in diesem besonderen Rahmen als Repräsentant, ich sage immer als Marketingabteilung des Hotels, in seiner eigenen Funktion zu agieren. Und das war etwas, was mir extrem gut an Amerika, USA gefallen hat und dann auch später in London und meiner Ausbildung, dass Kapital, Human Resources, also wirklich Mitarbeiter von der inneren Einstellung bis zum äußeren Auftreten zu begleiten und beim Wachsen zu unterstützen, zu helfen, groß werden zu lassen. Das ist etwas, was ich im Kleinen mitbekommen habe, ja in meiner Schule oder meinen kleinen Nebenjobs, die ich damals hatte. Und da durch diesen Weg bin ich ja auch dahin gekommen, wo ich heute bin. Und das war für mich eine ganz, ganz große Freude, in Teams gemeinsam was zu schaffen und eigentlich den Sprung zu finden, Gäste mit den kleinsten, persönlichsten Dingen, die einem selbst einfallen, die man eben nicht trainieren kann, sondern aus Begeisterung heraus zu tun, um Gäste für eine Marke, für ein Haus zu faszinieren. Mhm. Damals habe ich lange für Four Seasons gearbeitet und man hat schon in Amerika immer gesagt, People, Product und Profit. Das war also so, dass man die Einstellung hatte, erst wenn man das Kapital Mitarbeiter wirklich nicht nur als eine Anlage sieht, sondern als ein Team, das gemeinsam Gäste fasziniert und begeistert. Werden diese Mitarbeiter auch das Produkt pflegen, das Produkt richtig repräsentieren und platzieren im Luxussegment und daraus entsteht eben auch der Profit.
Mhm. 2004 hast du dich als Expertin für Qualitätsmanagement in der Luxusbranche selbstständig gemacht. Dein Freund ging beruflich nach Hawaii, aber du wolltest doch lieber in Deutschland bleiben. Es hat ja gerade alles so schön funktioniert. Und so habt ihr euch getrennt. Du suchtest dir eine kleinere Wohnung in Berlin und in kürzester Zeit warst du in diesem neuen Unternehmen sehr erfolgreich, in diesem selbstständigen Unternehmen. Ab 2006 hast du zum Beispiel die Hotelgruppe Roccoforte, aber auch Luxusunternehmen aus ganz anderen Branchen, wie zum Beispiel BMW, Chanel, Bali, dahingehend beraten, wie man den Luxus für deren Kunden spürbar machen kann. Dabei hast du nicht nur deren Mitarbeiter eben ganz intensiv im Umgang mit dem Kunden geschult, sondern mehr und mehr auch Service-Erlebnisse kreiert, also wie zum Beispiel die Kunden-Lounges oder den After-Sale-Bereich. Wie wichtig ist denn eigentlich dabei die jeweilige Kultur des Endverbrauchers? Oder kannst du einfach so ein weltweites Konzept schneidern und das so drüber stülpen? Oder muss man hier sehr viel differenzierter vorgehen?
Ja, ich glaube, dass man schon sagen darf, der Kunde, der Gast, der Patient, wie auch immer, hat es verdient, im Luxussegment differenziert und ganz individuell angesprochen zu werden. Und dafür braucht man natürlich vom Mitarbeiterteam eine Art Leidenschaft, eben sich auch für Kulturen zu interessieren, auch für Vorlieben, für Persönlichkeitstypen. Und das ist das, was mir sehr viel Freude bereitet hat, dass auch in der Luxusbranche außerhalb der Hotellerie zu entwickeln. Das heißt, ich habe immer gesagt, ich schreibe so eine Art Drehbuch, das heißt ein Leitfaden auch für den Mitarbeiter, wie er leichter in ein Gespräch mit dem Kunden kommt, um eine persönliche Bindung zu erreichen. Und so, wie du eben auch eingangs gesagt hast, es geht in Zeiten dieses Wandels damals, wo man sehr international sein wollte, das ist weiter gewachsen. Das heißt, es ist heute eine Selbstverständlichkeit, dass man einen Gast, einen Kunden, einen Patienten auch in Englisch ansprechen kann, dass man die Welt kennt. Der Gast und der Kunde im Luxussegment möchte heute die Beratung haben auf Augenhöhe. Die möchten nicht mehr den Butler, den Dienstleister und den Boten und jemanden, der die Hände hinterm Rücken hält, sondern die große Freude ist wirklich heute im Luxussegment zu wissen, ich habe den besten Mitarbeiter, den man sich in dem Segment und für mein persönliches Anliegen wünschen kann, an meiner Seite. Und das ist etwas, was kein Unternehmen für Geld kaufen kann, sondern was man nur generieren kann aus der inneren Unternehmenskultur. Mit sehr viel Zeit und Mühe eben auch, sich mit der Serviceleistung auseinanderzusetzen und den Mitarbeitern vor allem auch Zeit zu geben, diesen Service leisten zu können.
Mhm. Aber wenn du auch diese Räume gestaltest oder diese Lounges, dann ist doch trotzdem auch wichtig zu wissen, wer kommt da überhaupt hin? Also es ist ja ein Unterschied vielleicht, ob das jetzt ein Autohaus von BMW hier in Hamburg ist oder ob es vielleicht eines in Dubai ist. Ja, also inwieweit musst du auch erspüren, also nicht nur bei der Farbauswahl oder bei den Materialien, sondern vielleicht auch in der Schulung des Umgangs, dass es ja ganz andere Sitten, würde ich jetzt mal sagen, Gebräuche auch manchmal gibt. Einfach eine andere Kultur. Vielleicht möchte sich in Dubai derjenige nicht einfach so auf so ein Sofa flezen, vielleicht möchte er eher einen ordentlichen Stuhl oder so. Also nur als Beispiel. Also inwieweit musst du dich auch damit beschäftigen?
Ja, das ist eigentlich die Ausgangsposition, mit der ich oft beginne. Ich sage immer, dass das Profiling, das braucht wirklich eine ganz intensive Zeit, die sich sehr lohnt, in die Profil- und Zielgruppe sich hineinzudenken und zu schauen eben, wo sind wirklich Vorlieben, wo sind Komfortzonen, was ist wirklich jemand, wie ist das zum Beispiel bei BMW, wie gibt eine Dame und eine Frau den Schlüssel ab und erwartet vielleicht nicht die umfassende Unterhaltung über die Reparatur des Autos. Aber das Auto ist für den Mann bei BMW, das kommt direkt nach der guten und besten Ehefrau, bei manchen sogar davor. Das heißt, die Leidenschaft für das Fahrzeug ist wie ein Familienmitglied. Das heißt also, diese Lounge, die geschaffen wurde, wo es Kaffee gibt und wo man eben auch sitzen kann, während man wartet, bis das Auto fertig ist. Der Highlight, diese After-Sales-Prozedur ist letztendlich der persönliche Kontakt zum Werkstattmeister, der sich die Zeit nimmt und mit eben seinem Kunden bespricht, das und das würde ich jetzt machen lassen, das würde ich später machen lassen, das ist abgenutzt. Man kann sich kaum vorstellen, mit wie viel Leidenschaft auch manche Herren von unten ihr Auto betrachten, wie wichtig die Hebebühne ist, um das Gesamtkonzept Auto auch technisch zu begreifen, wie viel Fragen gestellt werden. Und das ist etwas, was dann vielleicht die Dame dort nicht im Detail interessiert, aber ein gutes Gefühl haben will, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft für eine Investition und natürlich auch zügig alle wieder die Werkstatt verlassen wollen. Aber dieses Profiling, egal in welcher Branche, für die Zielgruppe, ist nicht von mir nur eine große Leidenschaft, sondern ist der Hauptbestandteil einer jeden Veränderung in einem Raum oder einer Kreation für einen Service.
Ja, weil es sonst ja auch oft, also die Gefahr birgt, dass es gar nicht passt.
Genau.
Das also man macht dann vielleicht irgendetwas unglaublich Tolles, was gerade angesagt ist und die ganze Welt sozusagen über irgendeinen Trend spricht. Aber wenn er die Menschen nicht erreicht und berührt, dann hat man ja seinen Beruf auch verfehlt.
Ja, so ist es.
Einer deiner Kunden war ja auch das Hotel Vier Jahreszeiten hier. Nämlich genau da, wo du deine Ausbildung gemacht hast. Wie schwer war es denn für dich, von außen auf ein Haus zu blicken, welches du so gut von innen kanntest?
Du meinst jetzt nach der Ausbildung
sozusagen?
Ja, genau.
Also du hast ja dann in der Selbstständigkeit plötzlich hier auch gearbeitet und hast plötzlich warst du ja nicht mehr die
Auszubildende, sondern ich bin
und das war für du mich kanntest aber ja das Haus schon so gut.
Ja.
Also das meine ich.
Und das ist ein ganz toller Einstieg für mich gewesen, weil ich das Haus so gut kannte, hatte ich natürlich auch noch alte Kontakte hier an Mitarbeitern, die ich noch mal wieder aufgenommen habe. Das heißt also auch die Verknüpfung der Abteilungen und der Prozesse, die waren mir eben alle geläufig. Und das war für mich natürlich eine ganz große Ehre, dass mir damals das Vertrauen geschenkt wurde, all das, was ich über die Zeit im Ausland mitgenommen habe, in meinen gesamten Trainerausbildungen, Qualifikationen, aber auch den verschiedenen Positionen und Abteilungen, die ich durchlaufen habe nach der Ausbildung, dieses Kapital oder den Fundus sozusagen an erfolgreichen Bausteinen hier in dieses traditionelle Haus eben mit einbringen zu dürfen. Und erstaunlicherweise war dieses Hotel so offen für Veränderungen. Und jeder hat sich gefreut, wenn man eine Abteilung in den Fokus gestellt hat, um diese Abteilung einfach noch besser zu machen, den Mitarbeitern den Arbeitsalltag zu erleichtern oder vielleicht neue Serviceleistungen zu entdecken oder eine Art Standardisierung auch zu finden, um eine Qualitätssicherung für den Gast zu haben in einer Abteilung. Und das war für mich eine ganz große, aber sehr, sehr besondere Aufgabe, dass ich sozusagen als Küken hier selbst gelernt habe und irgendwann wiederkommen durfte, um das, was ich als Fundament von hier auch mitgenommen habe und in der Welt irgendwo gewachsen bin, multipliziert dem Haus auch wieder zurückzugeben.
Ja, weil es hätte ja auch sein können, dass die Menschen, die dich vielleicht noch kannten von damals, irgendwie sich ein bisschen gemaßregelt plötzlich fühlen. Oder also man ist ja plötzlich nicht mehr auf der gleichen Ebene, sondern du bist ja auf einmal eine Beraterin und hast eben diesen Blick von außen. Das muss man ja auch aushalten.
Aber wenn man letztendlich den Weg, den ich immer gewählt habe, war über die operative Begleitung. Also heute ist es ja häufig so, dass gerade das Wort Berater von Beraten auch in einer Distanz oder am Tisch stattfindet, ja, in einem Gespräch. Und unsere Branche lebt ja von der Bewegung, von persönlichen Begleitung, von der Arbeit am Gast. Das heißt also, es ist essentiell, mit den Mitarbeitern erstmal mitzuarbeiten. Und das hat mir ja so viel Freude auch bereitet, noch wieder diese alten Abteilungen so zu sehen, was ist geblieben, was hat sich aber eben auch verändert und gemeinsam mit dem Team sozusagen eine Veränderung zu realisieren. Das ist das, was, glaube ich, deswegen auch so gut angekommen ist, dass es nicht ein fertiges Konzept gibt, sondern sich das immer entwickelt im Team und dadurch eben auch die Geschwindigkeit und das Volumen an Veränderungen angepasst werden kann.
Also du kamst nicht einfach mit dem Holzhammer und hast gesagt, so, so wird jetzt alles geändert.
Nein, so ist es nicht. Nein, nein, nein.
Jetzt hast du ja in der Zeit nach wie vor in Berlin gelebt, warst dort mit einem Zahnarzt liiert, bist aber sehr, sehr viel auf Geschäftsreisen gewesen, da ja die Kunden dich immer persönlich für ihre Projekte wollten. Mitarbeiter hattest du demnach natürlich keine. Jetzt warst du schon über 30. Hattest du gar keine Sehnsucht nach so Familie, Kindern? Also in der Zeit kam das gar nicht. Also ich kann mich noch bei mir erinnern, ich habe plötzlich Ende 20 jeden Kinderwagen da draußen gesehen und wunderte mich selbst, ach guck mal, als hat plötzlich der liebe Gott auf den Kopf Knopf gedrückt und hat gesagt, so jetzt wirst du Mutter. Das war bei dir noch nicht so.
Es war der Wunsch auf jeden Fall nach fester Bindung da und ich hatte auch immer einen Kinderwunsch. In meiner Kindheit habe ich immer gedacht, ich wünsche mir 4 Kinder, einen lieben Familienhund und ein Haus auf dem Land. Und heute bin ich in der Stadt und ein Glück anders, ganz glücklich verheiratet und wir haben einen ganz tollen Sohn. Es ist so, dass wirklich damals mit 166 Reisetagen pro Jahr und 3 Hoteleröffnungen ungefähr mit 3 Monaten Vorlaufzeit war das ein ganz besonderer Baustein auch meiner Karriere. Und ein Angebot oder auch die Gelegenheit und die Chance ergaben das andere, dass ich wirklich da in dieser Zeit wenig auch noch gar nicht so konzentriert daran gedacht habe. Der Wunsch war auf jeden Fall da, aber ich hatte eben auch den Wunsch, den richtigen Partner zu finden. Und gerade mit meinem Background, dass ich auch sehr international gelebt habe, dass für mich die Hotellerie meine große Leidenschaft ist, ich wollte unbedingt einen Partner finden, mit dem ich all das, was ich auch beruflich mache, teilen kann. Und es musste jetzt nicht die Hotellerie sein, aber etwas, wo ich einfach Hand in Hand den Weg gemeinsam gehen kann. Mhm. Und das hat sich dann auch überraschenderweise, hat sich das ja dann so erfüllt.
Ja, 2009, du warst inzwischen 34 Jahre alt, hat dich eine Freundin in Hamburg gebeten, zu einem traditionellen Abendessen in ihre Wohnung zu kommen, zu dem sie immer auch den Hoteldirektor des vier Jahreszeiten hier, Ingo Peters, und seine damalige Frau einlud. Da das kinderlose Paar inzwischen geschieden war, wollte sie als alleinstehende Dame ungern nur zu zweit mit ihm dinieren und kam dann auf die Idee, dass du ja auch kommen könntest. Zudem du Herrn Peters ja bereits durch die Zusammenarbeit im Hotel ein wenig kanntest. So arrangierte sie also das besagte Dinner zu viert. Und auf diesem Dinner verliebtet ihr euch ineinander. Wie schwierig war es denn für dich, plötzlich die Freundin des Chefs zu sein?
Ja, das ist ja nicht gleich so gewesen, dass ich die Freundin vom Chef war, sondern das hat sich ja im Prinzip über die Zeit und ganz langsam entwickelt. Also es war bei uns nicht die Liebe auf den ersten Blick, aber das, was uns beide sehr überrascht hat, ist letztendlich diese persönliche Begegnung und selbst überlistet zu werden von der Sympathie des anderen und eine Art Verbundenheit zu spüren, die man überhaupt erstmal sortieren musste. Und es dauerte noch einige Tage und Wochen, bis wir dann also wirklich auch ein Paar wurden. Und ich brauchte in Berlin und auch über die Tage ein bisschen Zeit, um das überhaupt zu realisieren, dass wir jetzt wirklich diejenigen sind, die uns offensichtlich füreinander gefunden haben. Weil wir beide auch die gleichen Dinge im Leben lieben, die gleichen Dinge schätzen und wir ganz unbedarft eigentlich bei diesem persönlichen Kennenlernen bei unserer gemeinsamen Bekannten festgestellt haben, es gibt überhaupt nichts, was man jemand anderen beibringen muss, sondern es gibt den Menschen, der auch genau das Gleiche liebt und schätzt, was man selber liebt. Und das war etwas, was sehr besonders war für uns.
Ja, aber nichtsdestotrotz muss man ja irgendwann sich auch öffentlich zueinander bekennen. Ja. Also das war wahrscheinlich schon auch eine gewisse Überraschung.
Ja, das war
Überraschung,
eine große, das war schon ein sehr großer Sprung für mich und ich musste da auch mehrmals schlucken, weil ich mir noch nicht vorstellen konnte, was es bedeutet. Mein Mann ist wirklich eine öffentliche Persönlichkeit in Hamburg, über diese vielen Jahre auch das Haus mit einem großartigen Team geprägt und weiter aufgebaut hat. Und an seiner Seite jetzt dazuzukommen und hier im Hotel mit auf der Bühne zu stehen, nicht nur in der Beratung, sondern jetzt eben auch als seine Lebenspartnerin. Das war für mich schon eine gewisse Umgewöhnung. Da musste ich also auch noch das ein oder andere wirklich dazulernen.
2012, also 3 Jahre später, habt ihr dann in Montreux in der Schweiz nur mit der Familie und dem engsten Freundeskreis geheiratet. 4 Jahre später bist du mit 40 noch Mutter geworden. Euer Sohn Konrad ist heute 7 Jahre alt und geht in die erste Klasse. Was hat dich damals dazu bewogen, doch noch so spät Mutter zu werden? Und wie fühlt es sich heute für dich an?
Ja, also vorab gesagt ist wirklich Konrad das größte Glück unseres gemeinsamen Lebens. Ich und auch Ingo hatten eigentlich immer Kinderwunsch oder Familienwunsch, der einfach aus verschiedenen Lebenssituationen, wie ich gesagt hatte, zu dem Zeitpunkt nicht passte. Und wir haben einfach gesagt, wenn sich die Situation ergibt und es wirklich uns der liebe Gott, sage ich mal, noch das Glück schenkt, dann nehmen wir es dankbar an. Und so ist es eben wirklich gekommen, dass wir so dankbar sind, dass wir unseren kleinen Konrad sozusagen haben, der ja jetzt schon groß ist, aber mit uns hier im Hotel aufwächst. Ja,
ja, aber natürlich ist er groß mit 7, aber im Vergleich hast du ihn natürlich trotzdem später als jetzt vielleicht normalerweise Frauen ihre Kinder bekommen. Und würdest du sagen, es hat nochmal, unabhängig von dieser großen Liebe, die man plötzlich für ein Wesen empfindet, aber hat es auch dich sehr verändert?
Ich glaube, das, was einem durch ein Kind und dieses ganz unbeschwerte Kinderglück auch, das ein Kind in einem hervorholt, einfach die Sicht auf das Leben und die Sicht auf das eigene Leben nochmal neu beleuchtet. Und ein Kind geht ohne Wertung einfach mit so viel Freude und ohne Angst und Sorge in das Leben und entdeckt alles neu und man ist mit dabei und sieht eben auch viele Dinge, die man sonst übersehen würde. Und das ist also eine ganz große Freude, dass man auch oft dadurch einfach nochmal innehält und eben auch sieht, wie wichtig ist das Leben und nicht nur die Arbeit und die Verpflichtung oder der Beruf und der Job, sondern am Ende des Tages ist es wirklich die persönliche Bindung und ist es der persönliche Austausch auch mit Konrad zu sehen, wie er sich entwickelt und andersrum, wie er auch uns als Eltern sieht.
Ja. Ja. Du lebst ja jetzt seit 14 Jahren hier im Hotel, bist also 7 Tage, 24 Stunden täglich sozusagen auf der Arbeit. Es gibt keine wirkliche Grenze zwischen Privatleben und Beruf, keine Pause, keinen, also sagen wir mal, so einen nachhaltigen Rückzugsort, wo man eben erstmal im Auto sitzt und nach Hause fährt. Kann man ein solches Leben auf der ewigen Bühne überhaupt lernen? Oder muss man einfach von Anfang an der Typ dafür sein?
Ich glaube, mir hat es sehr geholfen, dass ich schon so groß geworden bin, dass ich mit vielen Menschen und dieses Thema Gastlichkeit so früh in die Wiege gelegt bekommen habe. Es ist so, dass man diesen Beruf mit wirklich so viel Freude und Passion eben auch leben muss. Ich glaube, sonst wird man auch nicht glücklich, wenn man so intensiv mit diesem Beruf verbunden ist. Aber wir haben das ja für uns entschieden und mir hat das sehr geholfen, mit vielleicht ein bisschen rheinländischem Humor, auch meiner Herkunft her, an diese Aufgabe ranzugehen und nicht alles immer zu werten oder zu ernst zu nehmen. Aber wir haben ein so tolles Team, was auch einfach über die vielen Jahre Teil der Familie mit ist. Und mit dieser großen Familie schaffen wir einfach etwas ganz, ganz Besonderes für unsere Gäste. Und das ist das, was jeden Tag die Motivation für uns ist. Also es ist eine ganz große Freude, hier so nah auch am Gast zu sein. Und es hat auch logistisch für uns sehr viele Vorteile. Das heißt also, für einen Gast können wir schnell reagieren. Wir können abends auch am Wochenende Empfänge mit begleiten, Gäste begrüßen, für Mitarbeiter da zu sein, sich kurz zur Seite zu setzen. Man ist wirklich hier auch zu Hause und alle Menschen, die einen umgeben und auch die Gäste, sind einfach die Gemeinschaft dieses Hauses hier. Und für die sind wir immer da.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass man wahrscheinlich durch diese Nähe auch wesentlich schneller erspürt. Ja. Auch wenn irgendeine Stimmung kippt, wenn irgendein Gast vielleicht nur ein bisschen komisch schaut. Ja, also dieses, dass man immer da ist, hat wahrscheinlich auch dahingehend Vorteile, dass man eben ein bisschen mehr Sensibilität dafür entwickeln kann, was so wirklich los ist.
Ja, ja, das ist so.
Gab es auch mal Momente in deinem Hotelleben, an dem du am liebsten alles hingeschmissen hättest?
Oh, ich glaube, das ist schwierig. Beruflich kann ich mich gar nicht entsinnen, dass ich sage, ich wollte unbedingt etwas hinschmeißen oder nicht machen, weil ich die Gelegenheit hatte, so viel einfach neue Dinge auch zügig wieder aufzunehmen. Das heißt, der Kosmos Hotel hat ja in so vielen Facetten immer wieder Bedarf. Ich glaube, das, was sich verändert hat, ist, dass ein bisschen die Entwicklung, wo ich mich rein auf den Mitarbeiter oder den Kollegen konzentriert habe und den Personaleinsatz, hat sich ja verändert hin zu der gesamten Einrichtung. Alles das, was der Gast anfassen und erfühlen, erspüren kann und diese Raumkonzepte zu gestalten. Das heißt also, es war schon ein Übergang, dass man sagt, Mensch, jetzt hat man so viele Male die Einführung von neuen Prozessen gemacht oder Kulturtrainings gemacht. Ich habe Etikette-Schulungen gemacht in der Business-Knigge. Und irgendwann ist der Punkt, dass man eben auch sagt, so, ich glaube, jetzt muss eben auch was Neues kommen. Mit so viel Funkeln in den Augen und Motivation kommt jetzt vielleicht eine neue Generation, die auch eine Art von neuer Kultur mit aufnimmt. Und da bin ich dann einfach auch in eine neue Berufswelt eingetreten.
Also du kamst, denke ich, ja, gar nicht an diesen Punkt, wo es schon so ungefähr fast zu spät ist, sondern ja, du konntest vorher schon die Weichen für dich ein bisschen regeln und stellen. Was ist denn in deinem beruflichen Dasein so die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung ist vielleicht dieses Triangel miteinander, ist der Faktor Zeit. Der Zeit für die Familie, die Zeit auch für die persönliche Auszeit und ist der Faktor natürlich dem Hotel an der Seite meines Mannes und auch meiner eigenen Arbeit gerecht zu werden. Also die gesunde Balance immer wieder zu finden, auch für eine Auszeit und wirklich zu schauen, wenn ich viel Kraft habe, wenn ich in meiner Kraft bin, dann kann ich auch die anderen Bereiche einfach sehr gut bedienen. Und das ist natürlich in einem Kosmos, der 24 Stunden lebendig ist und lebt, ist das, glaube ich, schon eine Herausforderung, der man sich immer wieder stellt. Gerade weil man auch jeden Bereich so gerne macht, muss man eben Entscheidungen treffen und manchmal das eine oder andere hinten anstellen. Also für mich kann ein Tag 24 Stunden wirklich voller Erfüllung haben, aber da muss man sich selbst auch ein bisschen manchmal reflektieren.
Du hast in diesem Hotel ja eine unglaubliche Oase der Schönheit geschaffen. Hier finden auch immer wieder die Veranstaltungen des Clubs Europäischer Unternehmerinnen statt, bei dem wir beide Mitglied sind. Heute Abend ist wieder so ein Weicher erwähnt, auf den ich mich natürlich schon sehr freue. Jedes Mal, wenn ich hier bin, bin ich überwältigt, wie gemütlich und stilvoll dieses traditionelle Hotel von dir gestaltet wurde. Die Blumen, die Farben, die Einrichtung, das Ambiente, die Mitarbeiter. Irgendwie stimmt für mich einfach alles. Und deine Handschrift spürt man und sieht man überall. Wir sitzen gerade hier in der neu renovierten Präsidentensuite, die du ganz hell und elegant gehalten hast, aber auch sehr wohnlich und persönlich. Deine Aufgabe ist es ja so, hier im Hotel alles zu sehen, alles zu erspüren, alles zu verbessern. Wie findest du den Punkt, an dem das Streben nach Perfektion auch ein bisschen losgelassen werden muss? Ist das eine Herausforderung für dich?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Denn man sieht, man muss sich einfach vorstellen, bei der Größe auch dieses Hotels, ne, egal wo man langläuft, egal wo man hingeht, man findet immer Kleinigkeiten. Ja, also das begegnet einem einfach. Und über die kann man auch nicht hinwegschauen. Aber man muss eben mit der Zeit eben auch lernen zu priorisieren, dass man eben auch sich nicht für alles und jedes Detail verantwortlich fühlt, sondern eben auch lernt, Dinge vielleicht zu delegieren oder Dinge auch mit Humor zu sehen, Dinge nicht zu überbewerten. Also das ist schon ein ganz wichtiger Punkt bei der Größe des Hotels und auch des Anspruches, den mein Mann und ich haben. Weil ich glaube, sonst reibt man sich irgendwann auf und man kann gar nichts gewinnen.
Ja, ja. Man, ne? Sieht ja auch hier in der Präsidentensuite, dass du auch mit Künstlern zusammenarbeitest. Also, das ist nicht so diese typischen, Hotelposter sind an der Wand, sondern du hast ja wirkliche wahrhaftige Kunstwerke an den Wänden, was ich auch sehr spannend finde, weil da geht's ja dann auch um Individualität, oder? Dass also eben es nicht austauschbar ist.
Ja, und es geht auch um den intellektuellen Anspruch unseres Gastes. Ja, der Gast, der hier wohnt und allgemein, ob er in einem Doppelzimmer wohnt oder bei uns in der Präsidentensuite, unser Gästeklientel hat einen wirklichen Anspruch und ein gehobenes Niveau, das sich auch mit sehr viel Kunst und Kultur beschäftigt. Und wenn der Gast solche Räume bei uns betritt, dann freut er sich eben, wenn er eine Porzellanarbeit wie hier jetzt von Cordula Kafka sieht, aus dem Porzellanmuseum in Berlin und die einzige Künstlerin Europas, die überhaupt KPM-Porzellan für ihre Kunstwerke nutzen darf und in der Brennerei dort auch ihre eigenen Zeiten hat, in Deutschland sehr geschätzt ist und wir eben bewusst hier im Speiseraum gesagt haben, das Thema Porzellan hat was mit Gastlichkeit zu tun, gerade KPM ist eben auch international sehr bekannt und die Reflexion, also die Sonnenstrahlen, die Reflexion der Binnenalster, das einmal in hier lasierten Gold und verschiedenen Haptiken sozusagen die Veredelung von Porzellan darzustellen in einem Objekt, das war unser Wunsch. Und sowas ist dann, ja, diese Cherry on the top, wie man so schön sagt, on the cream. Das ist einfach das ganz, ganz Besondere, was dann auch den Räumlichkeiten die persönliche Note gibt. Ne?
Da du ja hier im Hotel auch die Ehefrau des Hoteldirektors repräsentieren musst, kannst du wahrscheinlich nicht wirklich dich dann so gehen lassen. Also nicht mal schnell in einem ausgebeulten Jogginganzug oder unfrisiert durchs Hotel zu laufen. Wünschst du dir manchmal auch ganz frei zu sein?
Also mit Humor muss man schon einmal sagen, als ich ja damals meine Ausbildung gemacht habe, da hat ja weder ein Gast noch ein Mitarbeiter im Gang irgendwo eine Jeans getragen. Die Zeiten haben sich ja schon mal etwas gewandelt, dass also durchaus auch die Mode von heute an manchen Tagen und zu anderen Anlässen auch sportlicher sein darf. Das ist absolut richtig. Es gibt keinen Bad Hair Day und es gibt auch keinen Tag, wo ich ungeschminkt und unfrisiert das Hotel verlasse. Aber es ist so, mein Mann und ich, wir haben ein kleines Feriendomizil an der Ostsee in einem kleinen Ort am Meer und das ist sozusagen unser Refugium. Und da sitzen wir beide wirklich im Polohemd, ich auch ungeschminkt und wir sind da also wirklich für uns und da ist für uns auch die Freizeit, da ist Feierabend, mein Mann segelt sehr gerne. Wir sind da sehr nah auch mit der Natur und da ist es also wirklich auch so, dass das unsere Auszeit ist. Und das ist dann für uns auch mal sehr besonders dort was ganz anderes zu tragen als das, was wir hier im Alltag einfach jeden Tag anhaben.
Also ihr macht nicht Urlaub im Hotel sozusagen. Nein. Also zumindest nicht regelmäßig.
Ja, also wir reisen als Familie sehr viel. Auch für Ingo und mich ist es ganz, ganz wichtig, da am Puls der Zeit zu bleiben. Wir waren jetzt gerade eben auch in London, haben uns die Häuser da, Veränderungen der Grand Hotels und Luxushotels angeschaut, um eben auch zu sehen, wo stehen die anderen großen Städte. Wir sind viel auf Messen unterwegs, was ein ganz großes Fundament auch für die Entwicklung dieses Hauses hier ist. Das heißt, das Reisen ist ja auch unsere Leidenschaft, auch die Kulturen. Aber richtige Erholung ist wirklich in unserem Ferienhaus, was nur eine Stunde auch entfernt ist. Das heißt, wenn man jetzt auch mal 2 Tage frei hat, kann man gut dort einen Tag auch mal hinfahren oder 1,5 Tage. Und man ist auch schnell wieder für irgendeinen Empfang oder für eine Aufgabe, die anfällt, wieder hier vor Ort.
Mhm. Du lebst und arbeitest ja in einer Welt, die so stark geprägt ist von Äußerlichkeiten. Alles dreht sich um Schönheit, Stil, Etikette, Ästhetik. Wo findest du Tiefe und Balance?
Also die Tiefe und Balance, habe ich ja gerade erzählt, ist wirklich zum einen an der Ostsee und ist wirklich auch mit mir zu sein. Das heißt, spazieren zu gehen, wirklich manchmal ist es auch einfach nur in einem Café zu sitzen. Ein großer Luxus, an einem freien Tag wirklich an der Alster zu sitzen oder eine Fahrradtour zu machen mit unserem Konrad. Also es sind viele Dinge, die einen auch wieder aussteigen lassen und an was ganz anderes denken lassen als das Hotel.
Also oft
oder die Fassade.
Also oft auch die kleinen, simplen Dinge.
Ja. Ja.
Warst du eigentlich jemals wieder in Sri Lanka, wo du geboren wurdest?
Ich habe zum Abitur eine Reise bekommen von meinen Eltern nach Sri Lanka, die wir leider eben aus berufspolitischen Gründen damals der Region nicht antreten konnten. Aber es ist immer noch ein ganz, ganz großer Traum, auf jeden Fall das Land nochmal zu bereisen.
Also vielleicht mit Familie sogar.
Mit Familie, ja.
Und gibt es so einen Ort auf der Welt, wo du noch nie warst, aber unbedingt noch einmal hin, oder nicht noch einmal, sondern hin möchtest?
Also das ist mit Sicherheit Sri Lanka. Das ist ein Sehnsuchtsort, wo ich denke, ich möchte einmal diese Elefantenwasserstation im Süden sehen. Ich möchte durch diese Teeplantagen laufen. Ich möchte unbedingt dieses Land mit dieser Herzlichkeit und der Gastlichkeit, die Kulinarik, also auch Ayurveda vielleicht nochmal auf eine ganz ursprüngliche Art kennenlernen und mit aller Spiritualität, die auch, wofür Sri Lanka auch eben steht, das ist schon etwas, was ich gerne erleben möchte. Zum anderen ist für mich noch eine große Freude, auch Konrad mit meinem Mann die Welt zu zeigen. Das heißt, dass wir ihm wirklich die Kulturen nach Asien reisen, dass wir sozusagen uns verschiedene Kontinente aussuchen, die besprechen, die kennenlernen, erstmal in Büchern und dann eben gemeinsam entdecken.
Ja, also da sind dann noch viele Träume, die du auch noch hast in deinem Inneren, was ja sehr schön ist, dass das nie aufhört.
Ja.
Ja, liebe Christiane, ich danke dir sehr für dieses sehr spannende Gespräch, welches uns doch also einen kleinen Einblick in eine Welt erlaubt, die wir jetzt gar nicht so kennen. Als Hotelgast weiß man ja nicht, was alles so hinter den Kulissen ist. Und ich wünsche dir noch sehr viele ungewöhnliche Herausforderungen und Aufgaben.
Vielen, vielen lieben Dank, Tanja.